Ja, liebe Versammelten, ich freue mich, dass ich mal wieder da sein darf, dass ihr auch da seid. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Wir haben heute Abend das Thema Himmelsbürger, Weltbürger. Was ist unsere Identität? Und was unsere Identität ist, wird auch über Leben und Tod letztlich entscheiden. Soweit der Titel. Da jetzt ich mitbekommen habe an den Tagen, dass doch relativ viele neue Gäste auch da sind, möchte ich mich kurz vorstellen nochmal. Mein Name ist Uwe Bausch, ich komme aus Karlsruhe, also hier aus dem schönen Badnerland, bin 1963 geboren, irgendwann dieses Jahr werde ich noch 60, so ganz kurz vor Jahresende. Ja, genau. Ja, ich bin von Beruf her im Versicherungsbereich und Finanzberatungsbereich tätig, schon mein ganzes Leben lang, inklusive Lehre, direkt nach dem Abitur habe ich das gemacht. Also nächstes Jahr ist dann auch schon 40 Jahre, wo ich da in diesem Bereich tätig bin. Ich bin alleinstehend und habe eine liebe Tochter, die ist auch schon 32 Jahre alt. Ja, das vielleicht ganz kurz noch zu mir. Ja, es geht um Identität. Und jetzt habe ich auch mich mal vorgestellt und jetzt wisst ihr ein bisschen was über mich. Wisst ihr jetzt schon was über meine Identität?
Ja, ein bisschen nur.
Nicht so viel, ja. Ihr wisst etwas über meine Person. Und ich möchte am Anfang auch da gerade diese Begrifflichkeiten einfach auch nochmal behandeln. Was ist Identität, so nach der normalen Beschreibung her? Was ist Person? Identität bezieht sich dann teilweise auch auf laut Lexikon Entitäten, ja, das heißt dann also auf, das können Staaten sein, das können Dinge sein, das können Sachen sein und es können auch Personen sein. Also von Menschen ist da gar nicht die Rede, ja, also laut Wikipedia-Eindruck, ich habe es vorhin nochmal nachgeschaut. Und eine Person wiederum ist auch etwas, was wir uns vielleicht ganz anders vorstellen. Eine Person ist auch kein Mensch. Der Name Person oder der Begriff Person, der ist entlehnt aus dem Lateinischen, der kommt durch persona, oder Personen, das ist Name. Es ist aber auch ein Begriff, der verwendet wurde für Schauspieler im Römischen Reich. Da gab es ja diese Zirkus und es gab Theater und alle möglichen Dinge. Und da sind die auch häufig aufgetreten mit Masken. Aber jetzt keine Corona-Masken, sondern ganz Gesichtsmasken sozusagen. Und wenn die dann durch diese Maske gesprochen haben, dann hieß es per, also durch, sona, durch die Maske gesprochen. Ja, das heißt also, dass also hinter einer Person immer auch noch ein Mensch war. Von diesem Mensch hat man aber nicht gewusst, wer dahinter ist. Ja? Weil es eben durch die Person ja, praktisch überkleidet oder verdeckt war. Und deswegen ist es auch gar nicht so einfach, über das Thema Identität oder Person auch zu reden. Denn wenn wir jetzt jemanden vor uns haben, der sich dann vorstellt, so wie ich mich vorgestellt habe, so habt ihr das bestimmt auch schon x-mal gemacht, ja, wenn man in irgendeiner Runde so zusammen ist. Und als Christ erwähnt man dann noch, das habe ich vorhin vergessen, ja, dass ich ja auch einer Gemeinde angehöre, nämlich der Bibelgemeinde in Pforzheim, das sagt man ja normalerweise dazu, und ich bin jetzt 11 Jahre lang im lebendigen Glauben. Ja, das hat noch gefehlt bei meiner Vorstellung. Genau, aber wie gesagt, das betrifft eigentlich nicht die Identität, sondern das betrifft mich als Person. Will ich jetzt aber etwas über die Identität eines Menschen wissen, dann reicht es nicht, dass ich die äußeren Gegebenheiten von ihm erfasse oder auch erfrage oder vielleicht auch weiß, denn dann weiß ich ja noch gar nicht, was ist das eigentlich für ein Mensch. Also ich muss Fragen stellen und je nachdem, was ich dann für Antworten bekomme, kann ich mir ein Bild machen von der Identität. Wir wollen das heute auch tun, aber wir wollen jetzt nicht andere fragen, sondern wir wollen uns selber fragen. Denn wenn ich andere frage, dann ist die Gefahr ja groß, dass der mich vielleicht auch anlügt. Ja? Oder dass er etwas beschönigt oder irgendetwas weglässt. Aber heute Abend bei dem Thema ist es mir wichtig, ja, dass wir uns letztlich die Frage nach unserer eigenen Identität stellen. Und diese eigenen Identität wollen wir auch so ein bisschen auf die Suche gehen. Und da muss ich welche Frage stellen? Die erste Frage, die ich stellen muss, ist natürlich, wer bin ich? wer bin ich eigentlich? Ja? Also ich würde doch den Gegenüber fragen, wer bist du? Ja, dann sagt er mir seinen Namen und dann kann ich ihn fragen, wer bist du wirklich? Und so muss ich mich auch selber fragen, wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Und um diese Frage zu beantworten, tauchen gleich noch andere Fragen auf, die auch wichtig sind in diesem Zusammenhang. Nämlich, wo komme ich her? Also um zu ergründen, wer ich bin, muss ich auch wissen, wo komme ich her? Wo ist mein Ursprung? Wo sind meine Wurzeln? Und ich muss fragen, was mache ich hier? Das heißt, der Sinn meines Daseins, auch den will ich natürlich erfassen innerhalb meiner Identität. Also der Begriff, ihr seht, umfasst schon noch viel mehr. Und letztlich muss ich fragen auch, wo gehe ich hin? Wo gehe ich hin? Was ist das Ziel? Ja? Also was ist der Sinn meines Daseins? Was ist das Ziel, für das ich mein Leben hier lebe? Und wie lebe ich es? Wer bin ich dadurch? Und wer bin ich auch nach außen? Und jetzt könnte ich ja fragen, wenn jemand etwas über mich wissen will, könnte er ja auch jetzt zum Beispiel meinen Bruder fragen oder meine Tochter oder meinen Nachbarn, ja, oder meinen Kollegen oder irgendjemand, der mich kennt. Und er würde eine Antwort bekommen. Ja, der Baustein ist das und das oder jenes und jenes, das, was er weiß. Ja. Und vielleicht ist die Antwort positiv, vielleicht ist sie negativ. Und wenn ihr viele Leute fragt, dann werdet ihr sowohl positive als auch negative Antworten bekommen. Das heißt, auch da spiegelt sich die Identität nach außen hin wieder, denn auf den einzelnen anderen Menschen, dem Gegenüber, wirkt man unterschiedlich. Den einen mag man, den anderen mag man eben nicht. Ja? Einfach vielleicht mal so aus Sympathie her. Oder er macht was ich mag, oder was ich nicht mag. Und so gibt es, was die Identität betrifft, ja, eine, wie soll man sagen, kleine Schwierigkeit, auch wenn man sich selber versucht zu identifizieren. Ja? Identität ist ja die Identifikation. Man sollte natürlich, wenn man das tut, ehrlich sein. Ehrlich vor sich und ehrlich vor Gott, weil Gott weiß genau, wer wir sind. Er braucht diese Frage nicht zu stellen. Er sieht uns, er kennt unser Herz, er kennt unseren Zustand, in dem wir uns befinden, unseren geistlichen Zustand, unseren seelischen Zustand. All diese Dinge sind ihm bekannt, besser noch wie uns selbst oftmals. Ja, und deswegen auch natürlich der Aufruf und die Bitte an jeden Einzelnen, wenn er seine eigene Identität hinterfragt, dass er sich natürlich nicht selbst täuscht. Denn wenn er sich selbst täuscht, dann gerät er auf den falschen Weg. Dann gerät er ja, durch diese falsche Meinung, die er vielleicht von sich hat, auf falsche Schlüsse und nachher auf falsche Entscheidungen. Und diese falschen Entscheidungen können letztendlich auch den Verlust des ewigen Lebens bedeuten. Ja, und diese Identität, die möchte ich jetzt mal in Verbindung bringen mit zwei Überbegriffen, nämlich einmal der Himmelsbürger und einmal der Weltbürger. Und das beschäftigt mich jetzt schon seit einigen Jahren, muss ich sagen, sehr, dieses Thema. Und ich habe insbesondere, wo jetzt die Pandemie war, in den Jahren 19, als ich angefangen, oder 20, das sind jetzt auch schon 20, 21, 22, über 3 Jahre her, da habe ich erschreckend feststellen müssen, dass die Menschen, die ich so in meinem Umfeld kannte oder auch von Weitem meinte zu kennen, auf einmal ganz anders reagiert haben. Die haben andere Reaktionen gezeigt, wie ich es erwartet habe, insbesondere von den Christen. Und das hat mich teilweise schockiert, ich war irritiert das hält bis heute teilweise noch an. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns über dieses Thema eigentlich auch mal wirklich hinterfragen. Wer sind wir? Welche Identität haben wir wirklich? Ja, und wenn sie nicht so ist, wie Gott vielleicht es will, was können wir dann daran auch ändern? Darum soll es jetzt auch heute Abend gehen. Wir wollen zu Beginn einmal einen Text lesen aus dem Philipperbrief. Auch da haben wir die Tage schon gelesen, teilweise wird sich das alles nochmal wiederholen oder vieles, aber das ist gar nicht schlimm. Philipperbrief, Kapitel 3, und zwar Ich lese einfach den ersten Vers und werde dann mit dem Vers 12 weitermachen. Der erste Vers: Im Übrigen, meine Brüder, freut euch im Herrn, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Das ist gerade das, was ich eben auch gesagt habe. Das ist auch ein Fehler, den ich mit mir herumtrage. Na, ich denke immer, wenn ich einmal was gesagt habe, dann habe ich es ja gesagt, brauche ich es nochmal sagen. Ja? Aber das ist nicht so. Ja? Und im Gegenteil, auch die Bibel, sie wiederholt sich auch an vielen Stellen immer in anderen Worten wieder. Und es ist wichtig für uns, dass wir immer wieder, ja, an verschiedene Dinge erinnert werden. Ja? So, deswegen habe ich den ersten Vers genommen, der hat mich da auch daran nochmal erinnert. Ab Vers 12 möchte ich nur lesen. Da heißt es: Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen könne, weil auch ich von Christus Jesus ergriffen worden bin, sagt Paulus den Philippern. Brüder, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich: Ich vergesse, was hinter mir liegt, und strecke mich aus nach dem, was vorn ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung durch Gott in Christus Jesus. Der Siegespreis der himmlischen Berufung durch Gott ist das ewige Leben. In einer anderen Übersetzung wird es genannt. Deswegen übersetze ich das jetzt nochmal hier, um was es geht. Also es geht nach dem Siegespreis, dem ewigen Leben durch Gott in Christus Jesus. So viele nun von uns vollkommen sind, lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in irgendetwas anderes denken, dann wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, da lasst uns nach derselben Regel leben und gleichgesinnt sein. Ein Aufruf auch an uns als Christen, als Gemeinde, ja, dass wir hier gleicher Gesinnung sind. Folgt meinem Beispiel, sagt Paulus, Brüder, und achtet darauf, auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Also er stellt sich auch selber nochmal als Vorbild letztlich dar. Denn viele leben, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Tränen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende die Verdammnis ist, deren Gott der Bauch ist und deren Ehre in ihrer Schande ist, die irdisch gesinnt sind. Unser Bürgerrecht aber ist in den Himmeln, von woher wir auch den Heiland, den Herrn Jesus Christus, erwarten. Soweit. Die letzten beiden Verse haben wir gesehen, das ist das, um was es jetzt geht. Es geht darum, dass auch Paulus, er war unter Tränen, hat er das gesagt, dass hier Feinde, ja, des Kreuzes Christi sind. Dass hier Christen, Nachfolger von dem Herrn Jesus waren, die vielleicht am Anfang nachgefolgt sind und dann aber den Weg verlassen haben. Und sind zu Feinden geworden, zu Feinden des Kreuzes Christi. Und er sagt, deren Ende ist die Verdammnis. Die Verdammnis, deren Gott ist der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die irdisch gesinnt sind. Das ist natürlich ein hartes Urteil, das er hier fällt. Und genau so habe ich es auch empfunden, dann in den letzten Jahren. Ich hatte ein etwas positiveres Bild der gesamten Christenheit mir noch irgendwie bewahrt, aber dessen war dann doch nicht so, ja, weil auch viele aus dem, will ich mal sagen, bibeltreuen Bereich vollkommen anders reagiert haben, wie ich das gedacht habe, als es dann einmal die Bedrängnis, ja, durch diese Pandemie, einfach mal allgemein von Bedrängnis gesprochen, immer stärker wurde. Die kann ja auch durch etwas anderes kommen. Jetzt haben wir wieder Kriegsbedrängnis und so weiter. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, da muss doch jemand etwas anders reagieren. Aber das war nicht der Fall. Und deswegen habe ich gedacht, woher kommt es? Warum ist es so? Die Leute, die Menschen, die so reagiert haben, haben also in sich drin irgendetwas anderes, wie ich es empfunden habe. Sag ich mal, wie ich es empfunden habe. Ich war also in der Zeit, als die Pandemie dann ausgebrochen ist, ganz am Anfang, habe ich mir das angeguckt, habe ich gedacht, gut, vielleicht kommt irgendein Virus. Ich habe es jetzt nicht so, ernst genommen. Dann ist immer mehr geworden, die Nachrichten. Dann habe ich schon gedacht, hier stimmt irgendwas nicht. Ja? Und bei mir war es dann letztlich so, als die Pandemie ausgerufen wurde, in dem Moment, da habe ich gewusst, dass es eine Angstmacherei ist. Dass es also etwas ist, was absichtlich auf uns praktisch losgelassen wurde. Ja, und das lag einmal an dem Datum, auch an dem es veröffentlicht wurde, der 11.3., das ist ein frei klassisches, okkultes, freimaurisches Datum. Ja. An dem habe ich es gemerkt, ne, weil die Pandemie davor, die Schweinegrippe war es, glaube ich, die ist am 11.6. bekannt gegeben worden. Ja. Und überhaupt, dass sie als Pandemie gewertet wurde, war ja dem Umstand geschuldet, Karl Herrmann hat es auch schon erwähnt, dass nämlich der Pandemiebegriff ja vorher umgedeutet wurde. Das heißt, also hier haben wir das alles schön praktisch, wurde zurechtgemacht, dass es dann auch so kommen konnte, wie es kam. Und dann war es mir klar, in dem Moment, dass es also, wenn man sich jetzt hier auch mit der Bibel beschäftigt und mit den allgemeinen Zuständen in dieser Welt, dass hier ein Angriff erfolgt, ja, dass hier etwas passiert, wo die Menschen in Angst versetzt werden sollen, es soll etwas umgestaltet werden und dergleichen. Der Begriff Great Reset und so, der kam dann erst danach noch, ja, aber das war mir schon am Anfang dann klar. Habe ich Angst empfunden? Ich muss ehrlich sagen, ich habe null Angst empfunden. Ich habe auch kein Fernsehen geschaut, ja, in dieser Zeit, null. Ja. Weil ich gewusst habe, dass diese Propaganda, die über den Fernsehkanäle erfolgt, massivst, ja, die Menschen beeinflusst, massiv in Angst versetzt und massiv wegbringt, ja, von der Sicherheit, die sie eigentlich haben sollten. Ja. Und das war schon also wirklich besorgniserregend, dass also Menschen, die ich ganz anders eingeschätzt habe, auf einmal, die sind auf einmal verschwunden, ja, die waren weg, die haben sich verkrochen, die haben Angst gehabt, die sind weggegangen, vollkommen irrationale, wie man sagen, Dinge getan. Und ja, dann habe ich mir gedacht, naja, also irgendwas stimmt hier nicht. Als Christ, da habe ich doch keine Angst vor dem Tod. Also ich habe keine Angst vor dem Tod. Wenn ich weiß, dass ich dem Herrn begegne, dass ich mit dem Herrn eins bin und ich sterbe jetzt, dann weiß ich doch, dass ich bei ihm bin. Also brauche ich keine Angst vor dem Tod haben. Aber das war tatsächlich der Fall, ne, in vielen Teilen der Christenheit, dass es eben so passiert ist. Und es war eben dieser Propaganda, dieser Täuschung, dieser Beeinflussung von außen auch geschuldet. Und das ist das, was in der Welt letztendlich nachher passiert. Viele leben eben als Weltbürger und wir alle leben in dieser Welt und inmitten von Weltbürgern. Und wenn wir in dieser Welt leben, so wie wir da leben, ja, dann laufen wir natürlich immer Gefahr, uns auch beeinflussen zu lassen von links und rechts und von unserem Nachbarn, von unserem Geschäft, von unseren Aufgaben und allem, was wir haben. Ist doch klar. Es ist ganz normal, ja, dass man auch da beeinflusst wird. Die Frage ist nur, wie reagiere ich darauf? Was macht es mit mir in meinem Inneren? Und die Bürger dieser Welt, die sind seit dem 18. Jahrhundert, seit dem Zeitalter der Aufklärung, haben die eine Identitäts, wie ich mal sagen, Wechsel vollzogen. Der Bürger, der heutige Bürger der Welt, und da rede ich jetzt nicht nur von Deutschland, sondern insbesondere der westlichen Welt, klar, aber auch von vielen anderen Ländern und Kontinenten, der ist gepolt auf Selbstverwirklichung. Das Wort Ich, dieser Egoismus, diese Selbstverwirklichung des Menschen, die steht an oberster Stelle. Jeder, die Menschen waren früher zum Beispiel, als Bürger waren, also noch zur Zeit des Kaiserreiches, gab es auch in den deutschen Städten eine gewisse Prozentzahl von Bürgern. Weiß jemand, wie hoch die war? Also tatsächliche Bürger, das waren keine 10%. Es waren keine 10%, die da diese Rechte hatten, die Bürgerrechte der Stadt oder des Landes. Das waren angesehene Bürger, also vergleichbar mit nochmal 100 Jahre vorher dem Adel, ja, oder dem etwas niedrigeren Adel. Ja, auf dieser Stufe sind die gestanden. Und der Rest des Volkes hatte diese Bürgerrechte nicht. Die konnten also nicht wählen, zum Beispiel den Stadtrat, ja, dort in dieser Stadt. Die konnten auch nicht Einfluss nehmen auf irgendwelche Maßnahmen, Verteidigungsmaßnahmen der Stadt und so weiter. Also viele Dinge waren denen gar nicht erlaubt. Teilweise konnten sie auch gar kein Eigentum erwerben, wenn sie noch keine Bürger waren. All diese Dinge. Und das hat sich jetzt in dem Laufe der Jahrhunderte oder dieser 200 Jahre so entwickelt, dass alle diese Rechte für uns wie selbstverständlich sind. Jeder von uns kann hier ein Haus kaufen, er kann wählen gehen, er kann Entscheidungen für sein Leben treffen, die er vollkommen frei, wie ich mal sage, noch treffen kann. Wenn sie im Rahmen der allgemeinen Ordnung passieren natürlich, davon gehe ich jetzt mal aus. Aber das ist etwas, was wir als Vorrecht im Grunde haben. Das sind keine verbrieften Rechte. Ich weiß noch, als ich an meinem 18. Geburtstag, das habe ich gerade letztens noch gefunden, ich habe es tatsächlich noch, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, habe ich einen Bürgerbrief bekommen. Ja? Von der Stadt Karlsruhe, das war der Bürgerbrief, ja, richtige Urkunde. Ja. Also ich habe es nicht an die Wand gehängt, aber ich habe es in Ordner reingetan, ich habe es noch, tatsächlich. Und da wurde ich also zum Bürger ernannt, da war sogar ein Ball, wurde da gemacht, ja. Da kamen die ganzen 18-Jährigen alle dann zusammen und haben einen Bürgerball, hieß es dann. Ja. Ich weiß nicht, ob es in anderen Städten auch gab. So, und damit wurde mitgeteilt, ich bin jetzt ein Bürger, ein vollständiger Bürger dieser Stadt, ich darf hier den Stadtrat mitwählen und so weiter. Ich weiß gar nicht, was ich für große Rechte sonst noch hatte. Ne? Mit 18, gut, darf ich natürlich Auto fahren, aber das hat ja mit der Stadt nichts zu tun. Ne? Und wählen, ja, ja, genau. Aber das halt fand ich nicht unbedingt als herausragendes Recht, was ich da hatte. Aber es war dann, ich war dann ein Bürger, ja, auf einmal. Und das Leben, so wie es sich gestaltet hat, konnte ich dann mit 18 auch schon selbst gestalten. Ich brauchte also nicht mehr meine Eltern dazu. Das heißt, der Gang, es war der Beginn der Selbstverwirklichung eigentlich, ne, für jeden. Ja. Ja, der sich dann seinen Beruf aussucht und vielleicht seine Bekannten aussucht, sein Hobby aussucht, Reisen macht und so weiter. Ne. All diese Dinge, ja, diese selbstverständlichen Dinge, die also unter dem Begriff, ich will mal sagen, Selbstverwirklichung dann eben auch fallen. Und so ist es heute noch. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Das ist ja die humanistische und freimaurerische Parole der Welt heutzutage. Ja? Und damit ist Gott auch aus dem Spiel genommen worden. Denn wer fragt noch nach Gott? Ich kann mich doch selbst bestimmen. Ja? Ich kann mein Leben frei gestalten. Ich brauche doch gar keinen Gott dazu. Ja? Und diese Botschaft, die bekomme ich natürlich auch geliefert von den Regierungen, von den Verfassungen teilweise, wo in denen schon Gott gar nicht mehr auftaucht. Das hat ja begonnen mit der Französischen Revolution, wo er schon weggekommen ist. Deswegen gibt es auch keine Gottesrechte mehr, sondern nur noch Menschenrechte. Ich meine, man ist ja froh, wenn man Menschenrechte hat, ja? Aber wer hat die definiert? Und wie sicher sind die? Ja, gibt es die morgen noch? Das wissen wir doch gar nicht. Wir haben gar keinen Einfluss drauf. Im Grunde ist es eigentlich nichts, es ist nur eine Täuschung, ja, momentan, oder ein momentaner Zustand, den wir haben. Der kann morgen schon ganz anders sein. Wir haben Wohlstand, wir haben die Gesundheit, wir haben Schönheitsideale bei den Menschen. Gesundheit kann ich ja auch da, artet teilweise schon in Religion aus, ne, wenn ich heute diesen Veganismus da betrachte. Es sind ja gute Dinge, die Leute meinen es gut, ja, und sie wollen sich gesund ernähren, aber auch da werden sie eben gesteuert. Und auch da ist das Ich, ja, das Maß der Dinge. Ich muss dann vorm Spiegel stehen und muss gut aussehen, ja, und muss gesund sein und all diese Dinge. Aber die Frage ist, habe ich da ein Recht dazu überhaupt? Habe ich da ein Recht? Wir haben kein Recht. Ich habe kein Recht, wohlhabend zu sein. Ich habe kein Recht, gesund zu sein. Habe ich nicht. Von wem soll ich denn haben? Ja? Ich habe auch kein Recht, ja, dass ich jetzt hier meinen Beruf ausüben kann. Da gibt es kein Recht. Das steht nirgends. Ich kann nirgends hingehen und sagen, hier im Paragraph XY steht es und das hätte ich jetzt gerne. Aber es ist etwas Selbstverständliches, was wir uns im Grunde selber zubilligen. Und das ist das, was jetzt den Menschen, den Weltmenschen geprägt hat. Und diese Prägung dieser Weltmenschen, ich will jetzt gar nicht auf die einzelnen Details eingehen, weil uns ist ja wichtiger, nachher auf den Himmelsbürger zu hören. Ja? Aber die Prägung dieser Weltmenschen, ja, die Prägung hatten wir erstmal auch alle selber, denn wir sind ja nicht als Nachfolger Christi wiedergeboren auf die Welt gekommen, sondern wir haben diese Prägung irgendwann abgelegt, wir haben irgendwann die Seite gewechselt. Ja? Wir sind wiedergeboren worden durch den Herrn Jesus. Ja? So, also wir wissen also, von was ich hier rede. Aber diese Prägung, die um uns herum ist, die ist nach wie vor ein großer Einflussfaktor auch auf jeden Einzelnen von uns. Mit so vielen visuellen und was auch immer Reize, ne, die diese Welt hier bietet, sind wir immer in der Gefahr, diese Identität, die wir vorher hatten, wieder aufzulodern zu lassen in uns. Und dann laufen wir Gefahr, dass wir durch eine Identitätsänderung wieder zurückfallen in den ursprünglichen Zustand. Und das ist eine große Gefahr, die ich sehe bei mir und bei jedem anderen auch. Weil die ist einfach da. Und vor dieser Gefahr dürfen wir uns die Augen nicht verschließen. Wir haben heute auch noch ein Gespräch gehabt. Da hieß es, es gibt so viele Gemeinden, da wird gar nicht mehr über die Endzeit zum Beispiel geredet. Die wollen nur hören vom lieben Gott, ja? Den es ja gar nicht so gibt, ne? Haben wir auch gehört in dem Sinne. Ne? Aber sie wollen immer nur freudige, natürlich wollen wir positive Nachrichten haben, aber wir dürfen auch die Augen nicht verschließen vor dem, was uns die Bibel sagt, vor dem, was uns die Bibel warnt. Und wir können es ja sehen mit unseren eigenen Augen jeden Tag. Und wir müssen aufpassen und auch mal annehmen, ja, dass dieses viereckige Kasten, der da in dem Wohnzimmer steht, eine Propagandamaschine ist und seit es die gibt. Da kommt nichts Gutes dabei raus, nichts. Das muss man auch wissen. Und wenn ich das weiß, warum habe ich dann noch einen Fernseher? Das muss ich mir auch fragen. Warum habe ich denn überhaupt noch einen? Um irgendwelche Nachrichten, ja, zu bekommen, ja, die muss ich mir ja auch besorgen, sonst könnte ich ja keine Vorträge machen. Ja? Aber dafür brauche ich keinen Fernseher. Da gibt es andere Medien, ja? Die sind auch nicht viel vertrauenserweckender, aber ich muss ja irgendwo die Informationen daherkriegen. Ja? Und manchmal will man halt einfach wissen, ja, was jetzt in der Welt passiert. Und ich kann euch auch sagen, als Zeugnis, seit der Krieg angefangen hat, der Krieg hat angefangen, als die Corona-Krise also praktisch zurückging, die Impfaufrufe haben die Menschen nicht mehr erreicht, diejenigen, die da gefolgt sind, die haben es gemacht, die anderen sind übrig geblieben und die hätten es auch nicht mehr gemacht. Und auf einmal hat der Angstpegel ist also gesunken, dann in dem Fall. Ja. So, und dann kam der Krieg. Dieser Krieg ist ja schon 2014 vorbereitet worden, ja, durch die damalige Farbenrevolution in der Ukraine. Nur ein Beispiel. Er hätte auch woanders losgehen können, in Nordkorea, bei Israel, überall gibt es Herde, ja, wo jederzeit ein Krieg losgehen kann. Nun hat man die Ukraine genommen. Inzwischen ist es so, ne, dass die Menschen ja, praktisch jeder könnte eigentlich schon fast ein Kriegsreporter werden, ne? Kriegsberichterstatter heißt es, ne? Ja, was da alles kommt. Man wird überflutet. Ja? Ich habe es von Anfang an ausgeblendet. Ja? Ich könnte euch keine Details sagen von einzelnen Städten und so weiter. Ich habe es ausgeblendet. Ja? Natürlich ist es wichtig, dass man den betroffenen Menschen, ja, hilft, keine Frage. Aber das, was da passiert, das dürfen uns nicht beeinflussen, ja? Weil es immer auch eine politische Beeinflussung ist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Identität also, die jetzt ein Weltbürger hat und die Menschen, mit denen wir laufen zu tun haben, die hat er sich selber gegeben. Diese Identität hat er sich selber gegeben. Er hat sich ja irgendwo selbst verwirklicht. Er hat irgendwo das gemacht, was er machen wollte. Ja? Also sage ich mal 90% der Menschen, ja, die das eigenständig machen konnten, aus gesundheitlichen Gründen und so weiter. Von Behinderten rede ich ja jetzt nicht. Aber diese Identität hat er sich selbst gegeben. Während aber der Himmelsbürger, gibt er sich die Identität auch selbst? Nein. Ein Himmelsbürger, der bekommt seine Identität von Gott gegeben. Er kann hier gar nichts dazu tun, diese Identität zu bekommen, aber er kann diese Identität, das werden wir dann, darauf werden wir noch eingehen, leben. Und das ist auch ein Muss, das verlangt auch Gott von ihm. Das ist Gottes Wille, ja, dass wir unsere von Gott gegebene Identität leben. Aber wir müssen aufpassen, dass wir in diesem Bereich eben nicht uns zu sehr beeinflussen lassen oder es verhindern lassen, diese Identität auch zu leben. Das ist ein wichtiger Punkt, ja, dass diese Gefahr, die besteht. Und wenn ich jetzt einen Christen fragen würde, was ist deine Identität? Dann bekommen wir auch oftmals die Antwort, meine Identität ist in Christus. Das ist nicht falsch. Ja? Meine Identität ist in Christus. Wir wollen uns mal anschauen, was das bedeutet, wenn das jemand sagt oder wenn das jemand so empfindet. Ja? Unsere Identität in Christus zu haben. Das steht im Epheserbrief, gleich im Kapitel 1. Und da wollen wir den Epheserbrief ab Vers 3 lesen, bis 10 ungefähr oder 11. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem geistlichen Segen in der himmlischen Welt durch Christus gesegnet hat. Wie er uns auch in ihm erwählt hat, bevor der Grund der Welt gelegt war, dass wir heilig und untadelig sein sollten vor ihm in Liebe. Und er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, durch die er uns begnadet hat, in seinem geliebten Sohn. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich erwiesen hat, in aller Weisheit und Klugheit. Und er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, nach seinem wohlwollenden Ratschluss, den er sich vorgenommen hatte, in ihm. In ihm haben wir also Segnung. In ihm haben wir vor allem die Erlösung durch sein Blut am Kreuz von Golgatha. Der Herr Jesus, er ist gestorben, er hat uns erlöst. In ihm haben wir Vergebung. In ihm haben wir diesen geistlichen Segen der himmlischen Welt durch Christus. Das heißt, wir sind mit allem gesegnet, was der Herr uns segnen lassen möchte, als Segen zukommen lassen möchte. Und wenn ich das jetzt mal umlege wieder auf das, was ich vorher, als ich noch nicht wiedergeboren war und diese Segnungen in ihm noch nicht hatte, da hatte ich Vorrechte in dieser Welt. Da hatte ich durch meine Selbstverwirklichung, ja, die ich da angestrebt habe, wie jeder andere Mensch auch, Möglichkeiten, ja. Es waren, eben habe ich gefragt, habe ich ein Recht, gesund zu sein? Habe ich kein Recht. Aber ich war immer gesund, also es ist ein Vorrecht, ja, im Grunde, was uns Gott hier gibt. Und all diese Rechte und all diese Vorrechte, die ich als Weltbürger genossen habe, die gebe ich auf, wenn ich zum Herrn Jesus komme. Und dafür bekomme ich dann Segnung. Der Herr, er wandelt praktisch Rechte und Vorrechte, die wir als Weltbürger haben, in Segnungen um. Er nimmt uns erstmal alle Rechte. Nicht, weil er uns was wegnehmen will, ja? Nein, weil er uns was geben will. Weil er möchte, dass wir uns vollkommen, ja, ihm andienen und vollkommen uns von ihm abhängig machen, unser Leben im Grunde aufgeben, damit er es wieder füllt. Und das ist der Unterschied zwischen einem, der in der Welt als Weltbürger lebt und einem, der als Himmelsbürger, also im Grunde als einer, der das Bürgerrecht in den Himmeln hat, der da lebt. Wir wollen uns einfach mal zwei Beispiele auch anschauen, wie jetzt zum Beispiel im Alten Testament auch schon Menschen ihre Identität beschrieben haben, die eindeutig Himmelsbürger waren, die wir, wenn wir in den Himmel kommen, auch wieder treffen werden. Einer davon ist der Jakob. Jakob ist in 1. Mose 47. 1. Mose 47 begegnet, ab Vers 7, ist er dem Pharao begegnet. Ja? Jakob ist er dann nachgekommen, hat Josef wiedergefunden, seinen Sohn. Und Josef hat ihm den Pharao vorgestellt, oder auch umgekehrt, dem Pharao hat er Josef vorgestellt. Und in Vers 7 sagt dann, heißt es dann folgendermaßen, also 1. Mose 47, Vers 7, Josef brachte auch seinen Vater Jakob hinein und stellte ihn vor den Pharao. Und Jakob segnete den Pharao. Der Pharao fragte Jakob, wie alt bist du? Also er wollte etwas über ihn wissen. Wie alt bist du? Jakob sagte zum Pharao, die Zeit meiner Wanderschaft ist 130 Jahre. Wenig und böse war die Zeit meines Lebens und reicht nicht an die Zeit meiner Väter in ihrer Wanderschaft. Und Jakob segnete den Pharao und ging hinaus. Er hat also nicht gesagt, einfach ihm eine Zahl gesagt, wie alt bist du, 130. Ihm war wichtig zu betonen auch, wer er ist und was er ist. Nämlich einer, der ein Wanderer ist, ein Pilger, ein Fremdling in dieser Welt, einer, der ohne Bürgerrecht in dieser Welt ist. Das war seine Antwort. Und so hat er sich auch gefühlt, so hat er auch gelebt, weil er das direkt an dieser Stelle auch ganz wie selbstverständlich gesagt hat. Ein Beispiel für uns, wie fühlen und wie leben wir in dieser Welt? Sind wir Fremdlinge, wenn ich jetzt hier in Karlsruhe über die Kaiserstraße laufe? Fühle ich mich da als Fremdling? Also ich fühle mich inzwischen schon als Fremdling. Und ich bin froh, dass ich ein Fremdling bin. Ja? Und diesem ganzen Elend gar nicht angehöre mehr. Das muss man mal sagen. Das muss die Einstellung sein. Ich kann doch nicht hier aus der Gemeinde rausgehen und dann gehe ich Sonntagmorgens und dann gehe ich mittags auf den Fußballplatz und jubel irgendwelchen volltätowierten, reichen jungen Männern zu. Wenn ich das mache, dann habe ich irgendein Problem mit meiner Identität. Versteht ihr? Dann habe ich ein Problem. Weil ich gehöre da gar nicht dazu. Zu dieser verlorenen, will ich mal sagen, Menge an Menschen. Ich habe nichts gegen die Menschen, im Gegenteil. Wir sollen sie ja missionieren. Wir sollen ihnen ja einen anderen Weg aufzeigen. Ja? Wir sind, der Herr Jesus sagt in Matthäus 9,35, als er das Volk sah, das herumirrte, ja? Und elendig war es vor seinen Augen. Da hatte er Mitleid, es dauerte ihn, ja, dieses Volk. Mir könnte manchmal böse werden, das ist ein falsches menschliches Ding, wenn ich dann sehe, was da alles passiert, könnte ich auch böse werden. Aber eigentlich, der Herr Jesus, er sagt, es dauerte ihn. Er bedauerte die Menschen. Ja? Er empfand Mitleid mit diesen Menschen. Und ich kann auch viel Mitleid empfinden, wenn ich heute die Menschen sehe in den Städten, ja? Die jungen Menschen, wie sie selber voll tätowiert schon. Also auch eine Frage der Identität übrigens. Ja? Sich eine Identität schaffen, was Exklusives und noch ein Tattoo und noch eins und womöglich noch ein Gesicht oder irgendwo. Ja? Das ist ja fürchterlich, ja? Mit was sich die Menschen identifizieren. Ja? Gerade die Jungen. Ja? Oder sitzen vorm Fernseher und gucken jetzt nicht Nachrichten, aber die gucken irgendwelche Serien. Die leben vollkommen fremdbestimmt, die leben gar nicht mehr ihr eigenes Leben, die leben das Leben von irgendwelchen Stars, ja, die da jeden Tag, das ist wie bei Big Brother, ja, die da ihr Leben leben. Die nehmen gar nicht mehr teil am normalen Leben, sondern haben ihr Leben eigentlich schon aufgegeben. Sie nehmen teil an dem Leben anderer. Und das ist genau das Teuflische in diesem ganzen System, dass versucht wird, die Identität umzudrehen oder zu verhindern, dass wir unsere von Gott bestimmte Identität eigentlich wieder erlangen sollen. Denn das ist ja das Ziel. Ja? Und jeder, der das erreicht hat, ja, der muss dankbar sein, jeden Tag, dass er diese Identität von Gott bekommen hat. Dieses Geschenk, dass Gott ihm das alles andere weggenommen hat. Er sagt ja auch in Lukas 14, Vers 25 und folgende, da heißt es, sagt der Jesus selber, wenn jemand zu mir kommt und nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein eigenes Leben hasst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Das haben wir alle schon vielmals gelesen. Die Frage ist nur, leben auch so? Ist das unsere innere Einstellung? Das heißt nicht, dass wir jetzt alles verkaufen müssen, was wir haben. Aber es heißt, dass wir bereit sein müssen, alles herzugeben, was wir haben, wenn der Herr es morgen oder die Situation es erfordert. Das heißt es. Sind wir dazu bereit, wenn morgen ein Chaos irgendwo auftritt, ja? Und der Staat sagt auf einmal, ihr müsst alles abgeben, ihr müsst alles hergeben, ja? Und so weiter. Sind wir bereit dazu? Und da habe ich große Zweifel, ja? Da habe ich große Zweifel, dass dann Menschen, auch viele Christen, eben sagen, dagegen protestieren einerseits und auf der anderen Seite vielleicht auch den Schulterschluss suchen mit dieser Welt. Ja? Und versuchen, auch jetzt schon, ne? Versuchen ja viele, politisch irgendwas zu verändern. Ich sage es jedes Mal seit Jahren schon, ja? Es wird sich hier nichts ändern. Guck doch mal diese Leute an, die bei uns in der Regierung sind in diesem Land. Ja? Die haben alle gewählt, die gewählt haben. Die habt ihr gewählt, auch wenn ihr das Kreuz woanders gemacht habt. Ihr habt das System unterstützt, ja, und das wird alles fremdgesteuert. Die sagen sogar noch, es interessiert uns gar nicht, was unsere Wähler denken, wir machen gerade, was wir wollen. Ja, das machen sie ja auch. Also, muss es mir doch leicht fallen, ja, zu sagen, ich gehöre da nicht dazu. Lass die doch machen. Wir kümmern uns um das, was für den Herrn wichtig ist, was für unsere Identität wichtig ist, für unser Seelenheil wichtig ist, für andere wichtig ist, damit wir sie zum Herrn führen. Das ist das, auf was wir den Fokus legen sollen. Und doch nicht, ob ich jetzt einen anderen Kanzler kriege oder was. Also das ist doch vollkommen irrelevant. Das ist vollkommen irrelevant. Was soll er denn bringen? Ein besseres Steuergesetz? Oder soll er die vielen Flüchtlinge wieder rausschmeißen? Oder was soll er machen? Es bringt uns gar nichts. Null bringt es uns. Null. Es kostet uns Zeit, Energie und alles Mögliche noch, ja. Wenn wir uns darum kümmern, darum brauchen wir uns nicht zu kümmern, das ist nicht unser Auftrag. Wenn unsere Identität ist in Christus, dann müssen wir auch überlegen, wir haben einen zweiten Teil unserer Identität. Nicht nur, dass wir in Christus sind, sondern, und wenn es praktisch werden soll, dann müssen wir das rumdrehen. Nämlich Christus in uns. Und das ist nicht das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche. In Christus haben wir, weil er unser Herr ist und wir sind seine Sklaven sozusagen, ja, seine Knechte, haben wir Anteil an allem. Habe es eben gelesen im Epheserbrief. Ja, wir haben den Segen, ja, wir haben die Vergebung, wir haben die Erlösung, wir haben alle Herrlichkeit, wir haben die Verheißung des ewigen Lebens und, was wir alles haben in ihm. Ja, das haben wir. Aber Christus in uns, der bewirkt jetzt, dass wir auch leben können, was wir haben. Und darum geht es doch. Ja? Denn wenn wir heute eine Entscheidung treffen, zum Beispiel, ja, in dieser Welt, dass ich sage, ja, ich mache da nicht mehr mit, vielleicht mache ich noch irgendwelche Dinge mit den Weltbürgern, wo ich mich vielleicht sogar ein bisschen unwohl fühle, aber wo ich dann sage, naja gut, also ich mache es mal mit, ne, des lieben Friedenswillens oder was auch immer, da kann ich aber auch sagen, nein, ich mache es nicht mehr mit. Und dann werde ich vielleicht auf Widerstand stoßen. Aber dann darf ich vertrauen. Auf was? Auf Christus in mir. Christus macht es doch. Das mache ich doch nicht selber. Das haben wir doch heute auch schon gehört. Aber wir machen mit. Wir können uns doch nicht auf die Couch setzen und warten, ja, bis wir entrückt werden. Das wäre ja schön, ja, aber auch langweilig. Ja. Nein. Jesus hat ganz klar gesagt, dass wir hier Pilger sind, dass wir abgeben, ja, das, was wir haben. Und er hat auch die Verheißung getroffen, jetzt in Markus 10, Vers 29, da heißt es, oder Petrus hat ihn da gefragt, in Vers 28, da sagte Petrus zu ihm, sieh, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Ja? Das hat auch Jakob gemacht, das hat Abraham gemacht, als er raus ist, ne, aus Ur. Er hat alles verlassen, alles liegen lassen und hat das gemacht, was der Herr will. Und das ist heute wichtiger denn je, dass wir diese Einstellung haben, die Identität. Ja? Die Identität ist das, dass Christus in uns ist. Das müssen wir glauben, das ist Glaube. Da müssen wir glauben, nicht, dass wir jetzt auf einmal toll sind, weil wir jetzt alles zum Beispiel hergegeben haben, ja, oder irgendwelche Entscheidungen getroffen haben. Nein, wir müssen glauben, dass Jesus Christus in uns dieses bewirkt und es zum Guten wendet. Ja? Auch wenn es vielleicht in erster Linie vielleicht mal schlecht aussieht. Und Jesus hat ihm hier geantwortet, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern, Vater oder Mutter, Frau oder Kinder oder Äcker, verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern, Mütter und Kinder und Äcker, mit Verfolgungen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Das war die Antwort vom Herrn Jesus. Ja? Also ganz klar, Petrus hat gesagt, wir haben alles verlassen, was ist denn jetzt mit uns? Ja? Und jetzt geht es darum, um diese irdischen Verheißungen. Irdische Verheißungen haben wir keine vom Herrn Jesus. Der Herr Jesus gibt uns nicht die Verheißung, dass wir reich werden, dass wir Wohlstand haben, dass wir gesund bleiben. Er gibt uns den Segen, wenn wir ihm nachfolgen. Und es kann sein, dass wir wohlhabend sind, so wie Abraham, dass wir immer gesund bleiben, ja, und irgendwann friedlich entschlafen. Es kann alles sein. Aber wir haben keine Garantie dafür. Und wir haben kein Recht darauf. Aber wir dürfen vertrauen, dass der Herr uns so führt, dass es uns zum Guten wird. Ja? Römer 8, 28. Das ist so. Und das muss unsere Identität sein. Das muss ich immer in mir haben. Ja? Und dann, Karl Hermann hat gestern ein Beispiel gebracht von einem Bruder, der, wo er gesagt hat, von dem hat er es gar nicht zugetraut, der ist da gestanden wie eine Eisensäule oder sowas. Ne? Wie ein
Eisenträger.
Wie ein Eisenträger, ja? Fand ein gutes Beispiel. Ja, genau das ist es aber. Der hat diese Identität gehabt, der hat diese Widerstandskraft gehabt und der hat gewusst, ganz genau, dieser Mann kenne ich ja gar nicht, ja, der hat mit Sicherheit gewusst, was er hat, was er an Jesus hat in sich und hat null Angst gehabt. Und das ist das, was wir auch uns aneignen sollen, dass wir uns als Fremdlinge in dieser Welt fühlen, so wie Abraham. In Hebräer 11 zum Beispiel wird es ja auch gesagt, das ist ja das Kapitel, wo es um den Glauben geht, ja, mit den vielen, mit dieser Glaubenswolke. Das, ja, da heißt es in Vers 9, durch Glauben ist er ein Fremder gewesen im verheißenen Land, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Er ist ein Fremder gewesen. Und in Vers 13 heißt es, also 11, Vers 13, Sie alle, diese gläubigen Vorväter, sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht empfangen, sondern sie von Ferne gesehen und auf sie vertraut. Sie haben sie begrüßt und bekannt, dass sie Fremde und Gäste auf Erden sind. Und dieses Gäste auf Erden, da habe ich es auch nochmal nachgelesen, das kann man auch anders übersetzen, in anderen Übersetzungen, sie sind Fremde, ja, und Wanderer ohne Bürgerrecht. Wanderer ohne Bürgerrecht. Und das waren die auch. Sie sind durch diese Welt gewandert und hatten kein Bürgerrecht. Hat nicht der Herr Jesus selber das so gemacht? Und wenn es darum geht, ja, dass man Dinge ablegt, dass auch da ist jetzt zum Beispiel der Paulus ein leuchtendes Beispiel, eben gerade in diesem Dreier, in diesem Kapitel Nummer 3, und er sagt es ja auch, ja, wandelt so, wie wir wandeln oder wie ich wandle. Und in Philipper 3, Moment, jetzt bin ich verrutscht, ja, in Philipper 3, da heißt es ja auch, ab Vers 3, oder ab Vers 4, obwohl ich auch in menschliche Vorzüge Vertrauen haben könnte, aber er hat ja was dargestellt, ja? Er hatte auch eine Identität, er war Pharisäer, ja? Er war jemand, ja, mit Ansehen, ja? Er hat das alles aufgegeben, das sagt er uns jetzt hier. Obwohl ich auch in menschliche Vorzüge Vertrauen haben könnte, wenn ein anderer meint, er könne auch auf menschliche Vorzüge vertrauen, so könnte ich es viel mehr, sagt Paulus. Am achten Tag beschnitten, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Gemeinde, also ein glühendes Vorbild, ja, damals bei den Juden, was die Gerechtigkeit betrifft, untadelig im Gesetz, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden gehalten. In anderer Übersetzung heißt es, für Dreck gehalten, für Kot gehalten, ja, also richtig, ja, er hat das überhaupt nicht mehr geachtet, ja? Weil er hat viel mehr bekommen. Er hat alles gegeben und hat noch viel mehr bekommen. Oder denkt an, das Wort wahr geworden, was Jesus zu Petrus gesagt hat. Ja, wer alles hergibt, der wird 100-fach empfangen. Und Paulus hat vielleicht 1000-fach empfangen. Ja? Er war sogar im dritten Himmel beim Herrn. Ja? Er hat alles bekommen, was der Herr ihm verheißen hat. Und er war ja auch derjenige, der gesagt hat in Kapitel 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Weil Christus in ihm war. Oder im Galaterbrief sagt er ja, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ja? Das sind alles diese Bekenntnisse seiner Identität. Er hat nicht gesagt, ich bin Paulus, der Superapostel. Ich bin Paulus, der ehemalige Pharisäer. Ich kenne mich aus im Gesetz und allem. Und ich sage euch jetzt mal, auf was ihr achten müsst. Nein, er hat gelitten, ja? Er ist verachtet worden, verspottet worden, auch bei den Griechen zum Beispiel, als er auf dem Areopag war und dergleichen. Ja, ihr seht, also wir müssen uns selber fragen, das habe ich ja am Anfang gesagt, wir müssen uns selber fragen, wo stehen wir, was ist meine Identität? Was ist meine Identität? Meine Identität muss Christus sein, in mir. Und das, was ich mir vielleicht selber als Identität in meinem Leben aufgebaut habe, auf das kann ich verzichten. Auf das muss ich auch verzichten. Es spielt gar keine Rolle, ob ich ein Diplom-Ingenieur, Doktor oder Geschäftsführer oder was weiß ich was bin. Das hat überhaupt gar keine Bedeutung. Auch ob ich auf dem Konto 1 Million habe oder 100.000 Schulden. Das spielt überhaupt keine Rolle für meine Identität. Der Herr Jesus ist in mir und der ist es, was die Identität ausmacht. Jetzt können wir gerade mal hier, ich habe ja hier.
Das ist richtig.
Ich habe das gerade nochmal auch ein bisschen bildlich dargestellt. Ich kann ja jetzt auch in dem, meinst du, es kommt noch, oder? Ja, was haben wir noch? Ich habe mir hier noch ein paar Notizen noch gemacht. Also dieser Unterschied zwischen den Weltbürgern und den Himmelsbürgern. Die Himmelsbürger, ja, sie sind im Grunde verdammt. Ja, das sind Menschen, die in der Verdammnis leben. Sie sind verdammt. Aber für uns heißt es, Römer 8,1, ja, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Ja, das kann man gar nicht ermessen, sowas. Ja. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Und vor allem müssen wir es zu unserer Identität machen. nicht nur, dass ich was weiß, dass es so ist, ne, sondern dass ich auch so bin. Ich muss so sein, ja, und das praktisch, wie sagt man, verinnerlichen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, so sagt man es ja, man muss etwas verinnerlichen, ja, und wenn wir den Herrn Jesus verinnerlicht haben, dann strahlen wir das auch nach außen aus und haben auch keine Angst mehr, ja. Wir müssen jetzt nicht jeder dann irgendwo hinstehen und Predigten halten, das ist nicht damit gemeint, sondern leben, ja, mit Christus in uns. Und ich habe hier das einfach mal so ein bisschen grafisch mal aufgestellt, das habe ich mal für die Jugend gemacht, wollte es jetzt euch auch mal nicht vorenthalten. Einfach mal, da habe ich hier nochmal Verse, ne, die ich nochmal sagen wollte, vor allem den hier, Römer 12, Vers 2, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Vers. Der 1 gehört ja auch mit dazu, aber Römer 12, Vers 2, da heißt es ja, passt euch nicht diesem Weltlauf an, darum geht es ja. Wir haben mit dieser Welt eigentlich nichts zu tun. Wir haben gar kein Bürgerrecht mehr da. Ich habe zwar einen Pass, steht drauf, Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, aber das ist uninteressant. Das ist uninteressant. Ja? Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Durch die Erneuerung eures Sinnes. Was ist damit gemeint? Buße. Das ist die Beschreibung von Buße, indem ich eine Sinnesänderung mache. Ja? Buße tun ist nicht nur, dass ich irgendwelche Sünden bekenne. Das gehört auch dazu. Aber ich soll ja meinen Sinn verändern, dass ich diese Sünden dann nicht mehr bekenne. Ja? Sondern es muss eine Erneuerung des Sinnes dadurch erfolgen, damit wir prüfen könnt. Und erst dann können wir das wirklich prüfen, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Als Ungläubiger kann ich doch gar nicht prüfen, was der Wille Gottes ist. Ich kann es zwar irgendwo nachlesen, aber ich werde es nicht verstehen. Ja? Aber als ein Kind Gottes kann ich immer wissen, was der Wille Gottes ist. In seinem Wort steht es drin. Und da habe ich noch einen sehr interessanten Vers, der sich jetzt auf die folgenden Bilder bezieht. Sprüche 4,23. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn aus ihm quillt das Leben. Das Herz ist der Mittelpunkt im Grunde. Es ist das Kontrollzentrum eigentlich in unserem Dasein. Ja? Es ist der Mittelpunkt unserer Identität. Jetzt nicht an das Herz denken, ja, hier, das ist der Poch, das ist auch wichtig, weil ohne das können wir auch nicht leben. Ja? Aber ich will euch zeigen, was ich damit meine. Der Mensch besteht ja, ist mal ganz grob gesagt, aus diesen drei Teilen, ja? Geist, Seele und Körper, Geist, Seele und Leib. So, und diese drei, die bestimmen auch unsere Identität, maßgeblich. Und diese drei werden jetzt gesteuert, und zwar beim einen in die Richtung, beim anderen eben in die andere Richtung. Aber wir haben einen ganz klaren Auftrag in der Bibel, wie wir diese drei mit denen umgehen sollen, ja? Welche Einstellung sie haben sollten. Das Herz ist genau im Mittelpunkt. Und jetzt gucken wir uns mal an, was passiert. Jetzt kommen diese blauen Pfeile, die symbolisieren die Einflüsse, die jetzt auf uns eingehen. Das heißt, das Herz wird im Grunde beeinflusst durch den Körper, es wird beeinflusst durch die Seele und es wird natürlich auch beeinflusst durch den Geist. Wer trägt jetzt den Sieg davon? Darum geht es nämlich jetzt. Ja? Und vor allem, was beeinflusst uns? Wenn ich zum Beispiel gar keine Bibel lese, was viele Christen machen, die lesen keine Bibel. Die gehen sonntags in die Kirche, die hören sich irgendwelche Predigten an, aber sie lesen das Wort Gottes nicht. Wir werden beeinflusst von Nachrichten, wir werden beeinflusst von persönlichen Dingen. Ja? Körper kann mich beeinflussen, wenn ich krank werde. Der Körper ist ein ganz wichtiger Aspekt, ja? Der beeinflusst mich auch, wenn ich süchtig bin, der beeinflusst mich, ja, wenn ich Begierden habe, wenn ich zum Beispiel Drogen oder Begierde auf Alkohol, Begierde auf ungesundes Essen, Begierde auf Sexualität, Begierde auf alles Mögliche, ja? Das betrifft den Körper. Oder andersrum, der Körper ist auch dafür da, dass er uns beeinflusst durch zum Beispiel diese Ernährung, ja? vegane Ernährung oder vegetarische Ernährung, ist ja gut, ja? Nur viele übertreiben es, ja? Und schaden dann wiederum ihren Körper und vor allem beschäftigt ihr Kopf, ne? Denkt den ganzen Tag nur noch an diese, was esse ich jetzt als nächstes und was ist gesund oder ungesund, ja? Und das heißt, unser Denken wird eigentlich praktisch da eingenommen, ja, von solchen Dingen. Dann geht die Beeinflussung auf die Seele. Ja. Das sind dann Dinge, die dann im Fernsehen kommen, irgendwelche Toten, ja. Ja, wo sich jetzt dann rausgestellt hat, ja, in Italien, diese Videos, wo da bei Corona gezeigt wurden, die waren gar nicht echt. Ja? Also die waren von einem ganz anderen, würde ich mal sagen, Vorfall gewesen. Da wird ganz bewusst auf die Seele dann eingegangen. Angst wird hier erzeugt. Ja? Da wird Angst erzeugt. Gleichzeitig kann die Beeinflussung der Seele natürlich auch was Positives sein, was Schönes, was man als schön empfindet, aber was uns auch wieder wegbringt vom Geistigen. Ja? Und da sind, also jetzt habe ich jetzt hier auf jeder Seite 4 blaue Pfeile, ja, die könnt ihr jetzt mal 5000 nehmen, pro Pfeil, ne, oder noch mehr, was an Eindrücken jeden Tag auf uns einprasselt. Ja? Sei es durch gesprochene Worte, sei es durch Begegnungen mit Menschen, sei es durch die Arbeit, ne, sei es durch Fernsehen, durch Internet, durch Handy, durch alles Mögliche, ja. Prasselt alles ein, ja, muss alles verarbeitet werden und die Verarbeitung, die passiert im Herzen. Und jetzt geht es darum, wie rette ich jetzt meine Identität, wie erhalte ich meine Identität, nämlich so, wie sie sein soll. Hier habe ich das Herz jetzt dunkel gemacht. Das ist, wenn der Körper, jetzt geht es darum, was ist oben. Ja, bei diesem Bild, ja, ist der Körper der Maßgebende, ne, der praktisch das Denken dieses Menschen, der eine solche Konstellation hat, beeinflusst. Der Geist spielt keine Rolle. Ja? Er denkt nur dran, ne, an irgendwelche körperliche Begierden. Kann auch Sport sein. Ja? Also fanatischer Sport, jeden Tag 5 Stunden Training oder irgendwas. Ne? So. Die Seele genauso. Ne? Auch da, ihr seht, der Geist ist unten. Ne? Das ist der gewünschte Zustand. Der Geist ist das, was maßgebend ist. Das sagt ja auch Jesus selber. Meine Worte sind Geist und sind Leben, ja? Sagt er im Johannesevangelium. Und diese geistliche Beeinflussung, durch was kommt die? Wir haben es auch heute Mittag gehört, ja, vom Bruder, das mal hier, vom Heinz. Vor allem das Gebet ist wichtig. Die Kommunikation, ja, von uns mit Gott und von Gott mit uns. Wie kommuniziert denn Gott mit uns?
Über den Geist,
über das Wort. Indem ich das Wort lese. Ja? Ja, jetzt tut er gerade kommunizieren mit uns über das Wort, ich hoffe es zumindest, ja, dass wir das aufnehmen können, was er uns sagt. Und auf der anderen Seite können auch wir mit ihm kommunizieren, wenn wir ins Gebet gehen. Unsere Gebete an ihn senden. Und wenn wir das richtig und regelmäßig machen, dann bestimmt der Geist unsere Identität. Und dann ist unsere Identität so, dass wir widerstandsfähig sind. Dann macht auch diese Waffenrüstung, wo wir heute gehört haben, schon heute Morgen, auch einen Sinn. Es macht keinen Sinn, wenn jetzt jemand meint, er muss die Waffenrüstung anziehen und ist in dem Zustand hier. Dann hilft ihm die Waffenrüstung gar nichts. Ja? Das ist nur was Theoretisches. Nein, hier, das ist der Zustand. Und dann hilft es ihm auch. Und dann hilft uns der Geist auch, all das zu bewerkstelligen, ja, was jetzt hier der Herr auch uns in seinem Wort schreibt. Zu was er uns auffordert, was er uns ermutigt. Seid wachsam, wachet und betet, seid nüchtern. Ich kann doch nicht nüchtern sein, wenn mein Leben seelisch bestimmt ist. Seelische Menschen, ja, die immer den ganzen Tag müssen Musik hören und wenn es nicht schlecht geht, hören sie Trauermusik, wäre es noch trauriger. Ja, wenn es nicht gut geht, dann hören sie irgendwelche andere Musik. Habe ich früher auch mal gemacht. Ja. Du kannst dich selber beeinflussen, ja, durch das. Ja. Und da sieht man mal, wie sowas wirkt. Ja. So, und dann muss nur sowas passieren wie diese Pandemie. Dann ist doch jemand, der in dem Zustand hier ist, überhaupt nicht widerstandsfähig. Der hat überhaupt keine Widerstandskräfte. Der ist geistig verloren. Der kann da überhaupt nicht dagegen an. Das geht gar nicht. Und deswegen war es der Grund, warum so viele jetzt in dem Bereich da mehr oder weniger versagt haben. In der Welt gibt es da auch Modelle. Und das will ich gerade mal noch gegenüberstellen. Ich weiß nicht, ich überziehe jetzt leider. Macht nichts. In der Welt gibt es auch dafür einen Begriff, ja, wenn ich jetzt widerstandsfähig bin gegen äußere Einflüsse. Ne? Ihr habt schon gehört, ja, Resilienz heißt es. Ne? Resilienz ist die Widerstandskraft, eine Widerstandsfähigkeit gegen Krisen, äußere Krisen, ja, die auf Menschen einprasseln. Das kann ja alles Mögliche sein. Es kann jetzt ein Krieg sein, ja, direkt von außen. Ja. Es kann aber auch eine ganz persönliche Sache sein. Eine Krankheit oder Ängste, ja, oder, Ängste oder Streit, ja, oder was auch immer. Ja. Und da gibt es ein Modell, ein weltliches Modell, ja, wie man solche Widerstandskräfte begegnet. Da heißt es zum Beispiel Akzeptanz dessen, was ist. Also es ist alles nicht falsch, was da jetzt steht. Ja? Ich will euch aber nur mal kurz mit ein paar Kommentaren noch dazu was sagen. Und dann auch das Modell Gottes gegenüberstellen zum Abschluss dann. Ja? Akzeptanz dessen, was ist, ja, dass man erstmal was akzeptiert. Da geht es ja schon mal los. Ne? Das können ja viele Weltmenschen überhaupt gar nicht. Ja? Die können es akzeptieren. Da passiert irgendwas, da wird ein Gesetz erlassen, da passiert ein Unglück oder jetzt in dieser Pandemie, muss ich es immer wieder als Beispiel nehmen, weil das war ja das Paradebeispiel dafür. Ja? Da haben viele das gar nicht akzeptiert, was da gemacht wurde. Und dann sind sie teilweise durchgedreht. Ja, was da an häuslicher Gewalt passiert ist in dieser Zeit. Ja, das ist alles andere wie Akzeptanz. Ne? Da verhalten sich diese Menschen, wenn sie nicht vom Geist geleitet werden, natürlich katastrophal. Ja? Da ist also millionenfach sind da Seelen kaputt gegangen. Ja? Optimismus und Umgang mit Misserfolg. Das hört sich alles super an immer. Gell? Optimismus und Umgang mit Misserfolg. Natürlich soll man optimistisch sein, ja, und auch einen Misserfolg mal einkalkulieren. Das sind so Dinge, ja, die man im Laufe des Lebens so lernt. Aber ich sage euch eines, ja, und das wisst ihr vielleicht selber auch, ja, der Weltmensch als solcher, wenn er da diese geistige Kraft in sich nicht hat, ja, der kann das vielleicht mal kurzfristig so überdecken. Aber wenn ich dann irgendwas optimistisch sehe und habe Misserfolg, dann mache ich weiter, dann kommt der nächste Misserfolg, dann mache ich weiter, dann kommt der nächste. Ja, ich bin schon seit über 30 Jahren selbstständig, ich kann euch sagen, wie das ist. Ne? Ein Misserfolg nach dem anderen. Also die ersten steckst du noch weg, aber irgendwann kommt der Punkt, wo dann, das kannst du einfach nicht mehr wegstecken. Ja? Und dann wirst du böse, ungehalten und machst vielleicht Dinge, die dann nachher auch wieder wehtun, ne? Oder leidtun oder dich selber schaden. Dir selber schaden, ja? Sei es jetzt finanziell oder in anderen Bereichen. Lösungsorientierung, auch so ein Begriff. Ich habe Bekannte, die im Geschäftsleute, ja, ein guter Freund von mir, der denkt nur lösungsorientiert. Wenn ich dem komme und sage, ja, jetzt haben wir da ein Problem mit neue Weltordnung und das und jenes, dann sagt er immer, ja, ist alles gut, aber wo ist jetzt die Lösung? Er sagt immer, wo ist jetzt die Lösung? Ja? Und dann sitzt er abends vor dem Fernseher und guckt irgendeine Diskussionssendung an und da wird dann irgendein Detailproblem diskutiert. Zum Beispiel bei der Flüchtlingskrise, ja, wurde dann diskutiert, warum jetzt da ein Flüchtling gerade wieder zurückgeschickt werden sollte, ne? Mit ihrer Familie und so weiter. Und dann suchen sie da Lösungen. Ne? Das hat aber mit dem Gesamtbild gar nichts zu tun. Ne? Und so werden die Leute irregeleitet. Die werden immer auf Einzelprobleme gestoßen, ja? Auf Einzelteile, und dann suchen sie da eine Lösung. Jetzt finden sie vielleicht sogar eine Lösung für das Einzelproblem, ja, aber der Gesamtzustand ist immer noch eine Katastrophe. Ja? Und das merken sie gar nicht. Ja? Also, Opferrolle verlassen, Selbstwirksamkeit, auch das sind gute Ratschläge. Ja? Die Opferrolle verlassen, das ist extrem schwer, ne, für Menschen, ja, die denen Schlechtes widerfährt, ja, und dann zu sagen, ich bin jetzt kein Opfer, sondern ich sehe es mal positiv und mache da mal weiter. Ja. Das war zum Beispiel der Fall, ne, der Ratschlag ist gut, ja, weil der hat mir geholfen, damals das Rauchen aufzugeben. Ja. Weil ich habe mich immer als Opfer gesehen. Ja? Das heißt, ich gebe das Rauchen auf, jetzt bin ich das Opfer. Jetzt kann ich nicht mehr, darf ich nicht mehr. Ne? Ich bin der Ärmste von allen, ne? Warum muss ich das jetzt machen? Ne? Und wenn ich natürlich so denke, ne, fange ich natürlich eine Woche später wieder an, ja, mit dem Ding. Und das ist genau der Punkt. Es ist nicht einfach, ja, sowas zu machen. Verantwortung übernehmen, Selbstwirksamkeit. Ja, ja, muss man erstmal machen. Ja? Wie viele Menschen, die meisten Menschen sind doch schwach. Sind schwache Menschen da draußen. Wenn ich die Jungen angucke, die wollen gar keine Verantwortung mehr übernehmen. Ja? So, das heißt, wenn so einer ein Problem kriegt, dann weiß er nicht, mit umzugehen, und dann wird es immer schlimmer. Ne? Der kommt dann in den Teufelskreis rein. Ja? Deswegen gibt es auch so viele psychisch kranke Menschen. Ja? Die Zukunft, soziale Netzwerke aufbauen, ja gut, das ist auch ein guter Vorschlag. Aber sagt es mal einem, ja, der drogensüchtig ist, ne, und jetzt gerade vielleicht seinen Job verloren hat, ja, oder der nahe Angehörige verloren hat bei irgendeinem Unfall, ja, und seinen Job noch dazu. Ja, und, ja, versteht ihr? Ne, das kann ein Mensch, ja, ohne Gottes Hilfe gar nicht leiden. Es gibt Einzelne bestimmt, ja, die da, aber die brechen auch irgendwann zusammen. Man sieht es ja auch nicht, ja, wie es bei ihnen zu Hause aussieht. und soziale Netzwerke aufbauen. Es ist immer wichtig, ja, dass man ein soziales Umfeld hat. Das ist auch für uns wichtig in den Gemeinden, ja, dass man hier Netzwerke aufbaut. Das ist das Allerwichtigste eigentlich. Wir haben gestern ja geredet über Vorsorgetreffen. Ja. Also ihr könnt Vorsorgetreffen so viel ihr wollt mit Brot und Wasser. Und ich habe auch so ein Filter da gekauft und so. Aber wenn ich da allein zu Hause sitze, ja, dann hilft mir das auch im Endeffekt nicht. Ja. Wir kriegen irgendwann Depressionen. Das heißt, wir müssen uns gegenseitig helfen. Ja. Der eine hat das, der andere hat das. Und allein schon durch die Gemeinschaft ist man gestärkt. Ja, und kann sich gegenseitig schätzen. Also das ist natürlich ein richtiger Vorschlag hier. Aber auch da kann der Mensch, ja, der jetzt Widerstände erfährt da draußen in dieser Welt, ja, der muss es erstmal fertig bringen. Das können ja auch die wenigsten. Und alte Menschen, wie sollen die das machen? Soziale Netzwerke aufbauen noch. Ja. Wenn sie es vielleicht nicht gemacht haben in ihrem Leben. Das geht gar nicht mehr. Ja. Und die Zukunft planen, ja, Zukunft planen, guter Vorschlag, ja. Sage ich mal nichts dazu, ne? Also, ja, das sind die Vorschläge der Welt, ja. Dem einen oder anderen kann es vielleicht mal geholfen werden, aber eins ist auch klar, dem Großteil der Menschen hilft es nicht. Und es hilft auch den Christen nicht. Es gibt ja genug Christen, die auf weltliche Hilfe, die hier ihr Heil suchen, anstatt dass sie zum Herrn Jesus gehen. Ja? Das ist ja gerade das, wo wir aufpassen müssen. Dass sie denken, oh Mensch, ja, Akzeptanz, Optimismus, mache ich mal irgendein Seminar mit und es wird ja auch angeboten teilweise von den Unternehmen und so weiter. Ne? Das sind ja alles diese Dinge, wo die Menschen da rein manövriert werden. Ja? Und dann stecken sie da fest. Ja? Und da gibt es bestimmt auch Christen, ja, die da feststecken. Ja? Aber die muss man einfach mal daran erinnern, was sie eigentlich in Jesus haben. Das wollen wir jetzt nochmal kurz angucken. In der Bibel heißt es nicht Resilienz, sondern heißt es Überwindung. Ja? Der Herr Jesus sagt es an vielen Stellen und wir wollen uns, ich habe jetzt gerade, was Überwindung betrifft, habe ich so einen kleinen Kreis jetzt mal gemacht, den jetzt hier zum Abschluss euch nochmal zeigen möchte, dass man auch erkennen kann, was ist das überhaupt, Überwindung, wie geht es? Als erstes wollen wir uns angucken, Johannes 16, Vers 33. Ganz bekannte Stelle, ja, die heißt ja, da heißt es ja, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja. Und als ich mich mal mit dem Thema Überwindung beschäftigt habe vor Jahren, da habe ich dann eben diesen Kreis da für mich entdeckt. Ja. Weil meine erste Frage, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, war, ja, wo der Herr Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst oder Bedrängnis, ne, aber ich habe die Welt überwunden. Da habe ich gedacht, okay, er hat die Welt überwunden, aber was ist mit mir? Ne? Und dann habe ich erstmal geguckt, was heißt es eigentlich überwinden? Ja? Was bedeutet das Wort Überwindung? Dann kommen wir zum zweiten, das steht in 1. Johannes 5, Vers 4. Dort wird, die Bibel erklärt ja alles, ja? Die Bibel hat für alles eine Lösung. Es ist aber nicht gesagt, dass man sie immer gleich direkt finden, wenn man das Ding aufschlägt. Ja? Man muss auch ein bisschen suchen oder auch mit Geschwistern sprechen. In 1. Johannes 5, Vers 4 heißt es, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Aha. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Also das heißt, der Glaube ist es, ne, der die Welt überwindet. Der Glaube ist es, der die Welt überwunden hat. Das ist das Wichtige, ja, der die Welt überwunden hat. Also müssen wir jetzt was, nach welchem Begriff müssen wir jetzt schauen? Jetzt haben wir gesehen, Überwindung, ja. Dann haben wir geguckt, was ist die Überwindung? Da heißt dann, der Glaube ist es, ne, der die Welt überwindet. Also muss ich schauen, was ich glaube. Das ist ja auch in der Bibel wörtlich im Grunde definiert, ja, in Hebräer 11, Vers 1. Ja. Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist die biblische Definition von Glaube. Also nochmal, eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Feste Zuversicht haben. Ich hoffe was, aber ich habe volle Zuversicht, dass es auch eintritt. Ja? Es ist also keine vage Hoffnung. Es ist keine Hoffnung nach dem Sinne, ich hoffe, dass morgen, dass wir alle morgen noch wieder zusammen sind oder dass morgen schönes Wetter ist. Ja? So eine Hoffnung ist es nicht. Nein, es ist mit einer festen Zuversicht verbunden. Und diese Zuversicht, ja, ist das, was ich hoffe. Das ist die Zuversicht. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und jetzt müssen wir schauen, was ist Hoffnung. Und dann kommen wir, dann haben wir den Kreis vollendet. Weil die Hoffnung, die steht in, unter anderem, es gibt auch andere Verse, ja, die man dafür nehmen kann, aber ich bin halt auf den gestoßen. Die Hoffnung steht in Kolosser 1, Vers 27, da heißt es, jetzt aber ist es seinen Heiligen offenbart, denen Gott mitteilen wollte, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen ist. Das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dann habe ich verstanden, ja, der Christus in mir, ja, mit Christus in mir überwinde ich die Welt. Das ist es, was Christus sagt. Das ist es, was Jesus zu uns sagt. Und was er nicht nur sagt, sondern was er auch verheißt. Und was er zu 100% auch macht. Und da kann jeder, der mit Jesus geht, kann das bezeugen. Ja? Nur ab und zu kommen wir vielleicht mal vom Weg wieder ab. Wir müssen eine Kurve gehen, ja? So wie der Heinz gesagt hat. Ja? Das ist auch auf dem Weg einkalkuliert. Ja? Gott weiß es und er hilft uns dahin durch. Ja? Und wir haben auch von Elia gehört heute, ja, der ja sterben wollte, ja, der, nachdem er diese 450 Priester da getötet hat, ja, auf einmal selbst verfolgt wurde und dann auch Angst vorm Tod hatte. Und dann kam aber der Herr und hat ihn durchgebracht, ja, 40 Tage durch die Wüste, hat ihn mit Essen versorgt. Und hat ihm vor allem die Botschaft mitgegeben, ja, ich habe noch 7000 übrig gelassen, die Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal, ja. Das war eigentlich die Stärkung für ihn, ja, dass er da gesehen hat, ja, ich bin nicht allein. Ja, und deswegen sind auch die Gemeinschaften, die Gemeinde und die Gemeinschaften, die wir jetzt haben, so wichtig für uns, dass wir sehen, wir sind nicht allein, da gibt es noch andere. Ja, auch wenn ich da draußen Bedrängnis habe und auch wenn ich da draußen vielleicht mal auf Konfrontation gehen muss und auch vor allem mal Nein sagen muss zu vielen Dingen, die da draußen passieren, ja. Ja, da muss man auch oder öfters mal Nein sagen. Da braucht man Kraft. Ja? Da braucht man Stärke. Und genau das gibt uns der Herr Jesus. Wenn ich weiß, dass er in mir ist, dann kann ich auch Nein sagen. Nein, mache ich nicht. Und das ist wichtig, dass man das tut. Ja? Weil da draußen die Welt, die hat nichts Gutes im Sinne, ja, von uns. Und wir wissen das, weil das ja in der Bibel auch prophezeit ist. Ja? Wir haben es ja gehört gestern im Vortrag. Ja? Es ist, die Welt selber liegt im Argen. Und alles, was Christus nicht in sich hat, ja, ist eben von der Welt. Und das sind Weltbürger. Aber wir wollen, unser Bürgerrecht liegt aber in den Himmeln. Und da wollen wir hin. Von da erwarten wir den Herrn Jesus. Und deswegen müssen wir unsere Identität ist der Herr Jesus. Und wenn er in uns ist und wir das glauben, ja, darum geht's. Und wir das mit einer festen Zuversicht glauben, dann haben wir den richtigen Stand. Dann haben wir den richtigen Status. Wir müssen es nur glauben, er ist ja da. Und damit möchte ich auch schließen und möchte zum Abschluss aus dem Hebräerbrief noch zwei schöne Verse uns lesen, nämlich aus dem 13. Kapitel, die Verse 20 und 21 als Schlusswort. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, der mache euch in allem guten Werk bereit, seinen Willen zu tun und schaffe in euch, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Wollen wir noch beten zum Schluss. Allmächtiger Gott, Vater im Himmel, wir loben und wir preisen dich, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, ja, dass du uns erlöst hast, Herr, dass du auf diese Erde gekommen bist, Herr, dass du dich geopfert hast, dass du uns erkauft hast, Herr, weg von dieser Welt, Herr, dass wir ja nun in dir wandeln dürfen, Herr, eine Identität, ja, ablegen dürfen von der Welt und einen neuen Menschen anziehen dürfen in Christus. Herr, wir wollen dir danken dafür, dass du uns begleitest, Herr, dass du in uns bist und dass wir, in unserer Schwachheit immer uns auf dich berufen können. Herr, danke für diese Verheißung, die du uns gegeben hast, Herr. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns, Herr, stärkst, Herr, führst und leitest und auch noch den Rest dieser Veranstaltung, Herr, dieser Konferenz hier segnen möchtest, Herr, dass dein Wort und das alles zu dir zur Ehre gereicht. Amen.